Liebe Brüder und Schwestern, ich bin froh, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Hab allerdings nicht nachgesehen, wann ich zum letzten Mal hier war. Aber das ist ja auch nicht entscheidend. Wir wollen heute Nachmittag einmal über den Begriff Glauben nachdenken und dazu das bekannte Wort aus Hebräer 11 lesen, Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist der große Begriff. Wir sprechen viel mehr vom christlichen Glauben als von der christlichen Religion. Wir unterscheiden zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Wir sprechen davon, dass jemand zum Glauben gekommen ist oder seinen Glauben verleugnet. Es ist der große Begriff. Im Alten Testament steht erstaunlicherweise das Substantiv Glaube nur einmal, und zwar in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das Verb Glauben finden wir häufiger, zum ersten Mal in 1. Mose 15, Vers 5 oder 6. Da heißt es, dass Gott Abraham aufs Feld hinausführt und ihm sagt, blicke auf zu den Sternen, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte Gott und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Hier haben wir den Glauben in der allereinfachsten Form und hier können wir auch manches erklären und berichtigen, was über den Glauben gesagt wird. Im Alten Testament nimmt das Gesetz einen weiten Raum ein und das Gesetz fordert Werke. Dazu ein Wort aus Galater 3, Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Im Neuen Testament ist der große Begriff Gnade und der erfordert Glauben. Epheser 2, Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Nun gibt es immer wieder alle möglichen Erklärungen. Da wird uns zum Beispiel gesagt, Glauben heißt so viel wie geloben. Jetzt gehen wir noch einmal zu Abraham aufs Feld. Er stand da, sah auf zu den Sternen. Hat er irgendetwas gelobt? Gott hat gelobt. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham hat geglaubt. Dann sagen uns andere, Glauben heißt gehorchen. Hat Abraham denn gehorcht? Der hat da nur ganz still gestanden. Tatsache ist, dass der Glaube im Allgemeinen zum Gehorsam führt. Aber davon dürfen wir die beiden nicht miteinander verwechseln. Auf jeden Blitz folgt Donner. Und davon ist Blitz immer noch eine Sache für sich und Donner auch. Ungläubige Menschen sagen uns oft, Glauben, das sei ihnen viel zu unsicher. Das sei die schwächste Form des Wissens. Ich könnte etwa sagen, ich weiß, er kommt morgen oder ich glaube, er kommt morgen. Glauben wird was Ungewisses. Die verstehen auch den biblischen Begriff nicht. Die schwache Form des Wissens ist Vermuten. Glauben ist etwas ganz anderes. Und die schwache Form des Glaubens heißt Zweifeln. Glauben ist die starke Form. Und das geht aus Markus 11 hervor, Markus 11, Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen wird. Eine der wenigen klaren Aussagen, was das Wesen des Glaubens ist, finden wir in dem Vers, den wir gelesen haben. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Im Allgemeinen betonen wir den zweiten Satz, der auch wohl die eigentliche Erklärung gibt. Wir sollten den ersten nie außer Acht lassen, sonst werden wir reine Theoretiker. Wenn nun der Glaube die Überzeugung von den Dingen ist, die man nicht sieht, dann ist der Glaube auch die Überzeugung von den wichtigen und bedeutenden Dingen. Denn in 2. Korinther 4, Vers 18 schreibt der Apostel Paulus: Wir schauen nicht das an, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das, was man nicht sieht, ist ewig. Der Glaube hat es also mit den wichtigen, mit den ewigen Dingen zu tun. So ist er viel, viel wichtiger als das Wissen, das sich ja nur mit dem befassen kann, was unseren fünf Sinnen zugänglich ist. Es geht ja seit jeher um die Frage: Gibt es mehr als die uns sichtbare Welt? Und ich bin überzeugt, wenn die das auch nicht wahrhaben wollen, dass der ganze Kampf um die Evolution, um die Frage geht, ist da noch ein ganz großer außer uns, der alles in der Hand hält. Sind wir die Ersten, sind wir die Größten oder sind wir abhängige Geschöpfe? Darum geht im Grunde genommen der ganze Streit. Und immer noch wach ist im nicht wiedergeborenen Menschen der Wunsch: Ich möchte sein wie Gott. Der Wunsch bleibt, bis der Herr Jesus ihn ablöst und uns in die enge Verbindung zu ihm nimmt. Wenn wir jetzt Römer 4, Vers 20 aufschlagen, so finden wir da einige wesentliche Begriffe ganz eng zusammengedrängt in einem Satz. Da wird von dem Glauben Abrahams gesprochen und da heißt es in 4, Vers 20: Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde im Glauben gestärkt, Gott die Ehre gebend, und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Hier stehen jeweils zwei Begriffe zusammen: Zweifeln und Unglauben, und dann Glauben und der vollen Gewissheit sein. Der Mensch will immer Beweise. Beweise richten sich an unserem Verstand. Unser Verstand ist unser bestes Werkzeug. Auf unserem Verstand baut die Wissenschaft auf die Technik, und auf die gründet sich unser angenehmes Leben. Die vielen, die über die Technik und den Fortschritt schimpfen, die wissen gar nicht, was sie sagen. Die sollte man mal 4 Wochen in einer Hütte wohnen lassen, in der sie Licht von irgendeinem brennenden Holz hätten und keine Kohlen, sondern ein paar Baumstumpfen im Keller hätten, um zu heizen, und so fort, Fensterscheiben hätten sie natürlich auch nicht, dann würden sie mal wieder sehen, wie viel wir der Technik und ihrem Erfolg verdanken. Und von den vielen, die darüber schimpfen, kenne ich bis heute noch keinen, der darauf verzichtet. Der Mensch vertraut seinem Verstand und glaubt damit, alles fassen zu können. So hat man auch versucht, Gott zu beweisen. Und dann ist Kant hergekommen und hat bewiesen, dass man ihn nicht beweisen kann. Ob er es wirklich bewiesen hat, weiß ich nicht. Aber er hat ja nur das bewiesen, was wir auch sagen, dass man Gott nicht beweisen kann. Viele freuen sich darüber, vergessen aber, dass Kant noch mehr gesagt hat. Er hat auch gesagt, man kann Gott nicht widerlegen. Und er hat noch ein drittes gesagt, was die sehr ungern hören: Der Glaube an Gott ist unserer Vernunft am angemessensten. In seiner Sprache ein Postulat der praktischen Vernunft. Ein Mensch muss, wenn es um Gott geht, glauben. Da hat er gar keine andere Möglichkeit. Das sehen wir bei Adam und Eva im Garten Eden. Gott hatte eine Behauptung aufgestellt. Er hatte Adam gesagt, des Tages, da du von der Frucht issest, wirst du gewisslich sterben. Gott hat nichts bewiesen, hat auch nichts begründet. Er hat nur eine Behauptung aufgestellt. Kurze Zeit später sagt die Schlange zu Eva, mitnichten werdet ihr sterben. Auch die Schlange hat nichts bewiesen. Auch die Schlange hat nur eine Behauptung aufgestellt. Und ohne es zu wissen, hat Eva glauben müssen. Die Frage war nur, wem? Und da hat sie falsch gewählt. Wenn es um Gott geht, glauben wir alle und immer. Der Mensch, wie gesagt, sucht Beweise. Die Juden kamen zum Herrn und sagten, wir wollen ein Zeichen aus dem Himmel. Das sollte mal ein Zeichen sein, das man nicht widerlegen kann. Die Heilung eines Kranken, nun, es kommt ja doch im Laufe der Jahre immer mal wieder vor, dass ein für unheilbar Krank gehaltener wieder gesund wird. Das ist nicht das Letzte. Stillung eines Sturms, bis heute hat noch jeder Sturm aufgehört. Und wenn man da gerade den richtigen Augenblick erwischt, indem man ihn auffordert, dann kann es ja auch noch so aussehen. Die wollten ein Zeichen aus dem Himmel, etwas, dem absolut nicht widersprochen werden könnte. Gibt Gott Beweise? Ja. Aber er gibt sie, wem er will und nicht nach unseren Gedanken. Das sehen wir am deutlichsten bei der Auferstehung des Herrn Jesus. Gott hat sie vielen Menschen bewiesen. Da waren zunächst die Frauen, denen erschien der Herr. Und nach 1. Korinther 15 ist er dann Petrus erschienen, anschließend den Zwölfen, dann Jakobus, dann den Aposteln allen, dann mehr als 500 Brüdern und schließlich Saulus von Tarsus. Von Saulus abgesehen erschien der Herr nur Menschen, die ihm geglaubt hatten. Und den anderen, die nicht geglaubt hatten, denen erschien er nicht. Er ist nicht den Pharisäern erschienen, nicht den hohen Priestern, nicht Pilatus, nicht der Volksmenge. Und wir hätten wahrscheinlich gesagt, denen müsste mal erscheinen, die müsste umkrempeln. Ach, daran denkt Gott gar nicht. Er macht die Dinge nach seinen Gedanken. Und die, die auf sein Wort gehört haben, die lässt er eine frohe Erfahrung machen. Und die anderen, die weder gar noch in ihrem Unglauben verhärten. Was soll denn Gott eigentlich beweisen? Soll er beweisen, dass er der Schöpfer ist? Der stärkste Beweis dafür, dass Gott der Schöpfer ist, ist in meiner Sicht die Evolutionstheorie. Man hat seit Jahrhunderten, denn den Gedanken gibt es ja nicht erst seit Darwin, man hat seit Jahrhunderten darüber nachgedacht, woher alles kommt, und hat bis heute nur zwei Antworten gefunden. Ein allmächtiger, planender, weiser, großer Geist hat alles geschaffen, oder alles ist von selbst entstanden. Und die zweite Antwort, die ist so dumm, so unsagbar dumm, dass sie nichts anderes tun kann, als die erste, als die einzig mögliche zu bestätigen. Soll Gott beweisen, dass er einmal richten wird? Er hat doch schon so oft gerichtet. Denken wir an die Sintflut, denken wir an das Gericht über Sodom und Gomorra und denken wir auch an das Gericht über Israel. Der Herr Jesus klagt über die Stadt, über Jerusalem, als er sich verabschiedet, und er sagt, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Meinen wir, das ganze harte Geschick, das die Juden seit damals getroffen hat, wäre von ungefähr? Soll Gott etwa seine Liebe beweisen? Der Herr Jesus hat auch das so einfach zusammengefasst, wenn er sagt, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Ja, was meinen wir denn, wenn ein menschlicher Herrscher Gottes Macht hätte und er so beleidigt würde wie Gott? Ich kenne keinen, der so beleidigt wird wie Gott. Alles Unrecht und alles Böse, das wir Menschen uns zufügen, das schieben wir ihm dann noch zu und sagen, er sei dafür verantwortlich. Und wir gehen gar so weit, seine Existenz zu bestreiten. Meine hat noch nie jemand bestritten. Und die Existenz Gottes wird laufend bestritten. Nun sehen wir aus der Bibel, dass Glaube zur Tat führt. Und das ist ein für uns außerordentlich wichtiger Gedanke. Wir sind hier, ich darf wohl sagen, alle oder jedenfalls die allermeisten Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, im Glauben zu stehen und zu leben. Glauben kann man sehen. Wir lesen das in Matthäus 9 von Vers 2 an. Da kommen einmal vier Männer, die bringen einen Kranken zum Herrn. Es wird uns nicht gesagt, was seine Krankheit war. Offensichtlich war er bettlägerig und die vier hatten ihn auf einer Pritsche. Und zu vieren, da kann man einen Mann schon ziemlich hin und her tragen, wie man ihn haben will. Jetzt kommen sie an das Haus, in dem der Herr Jesus ist. Die Menschen stehen bis vor die Tür, sie versuchen hineinzukommen. Keiner denkt daran, ihnen Platz zu machen. Da sind ja viele andere Kranke, die wollen auch geheilt werden. Sie stehen draußen. Jetzt geht es um die Frage, wie echt war ihr Glaube? Er hat genügt, den Kranken bis ans Haus zu tragen. Dazu gehört aber nicht allzu viel Glaube. Vielleicht hat einer gesagt, man kann es ja versuchen. Diese Männer waren absolut überzeugt. Und darum haben sie nicht gesagt, ist voll, wir können nicht rein, wir gehen wieder. Um unser Leben tun wir alles. Vor kurzem hörte ich von jemandem, der gestorben war, sehr reicher Mann. Er hatte erst einmal, nachdem alle deutschen Ärzte versagten, Zuflucht in der Schweiz gesucht. Auch da wurde ihm nicht geholfen. 8 Tage vor seinem Tode ging es noch mit dem Flugzeug nach Frankreich und dann kam er 3 Tage vor seinem Tode zurück. Wir tun alles, was wir können, wenn es ums Leben geht. Was haben diese vier gemacht? Die haben das Dach abgedeckt. Das war schon eine ganz schöne Frechheit, irgendeinem fremden Mann das Dach abdecken. Und die werden sich auch überlegt haben, dass der verärgert war. Und die werden sich auch überlegt haben, was es kostete. Aber die waren so sicher, dass der Herr heilte, da gab es gar kein Halten. Und ich bin überzeugt, wenn wir so einen Kranken hätten und wir wissen, wir brauchen bloß das mit dem Dach auf uns zu nehmen. Wir holten alle eine Hacke und schlügen das Loch da rein, dass das Bett da durchginge. Und wie sie es dann runterlassen vor dem Herrn, da heißt es, und als er ihren Glauben sah. Jetzt geht es um die Frage, kann man auch unseren Glauben sehen? Es gibt Gemeinden, die legen vielen Wert auf das Bekenntnis des Glaubens. Und wenn zum Beispiel jemand sich taufen lassen will, dann muss er vorher ein Bekenntnis ablegen vor der Gemeinde. Das würde bei uns zu allerlei Schwierigkeiten führen und nicht alle wären einverstanden. Ganz einfach, weil wir es nicht gewohnt sind. In den Kreisen macht es gar keine Schwierigkeiten. Da läuft das so glatt ab, wie wenn bei uns gefragt wird, welches Lied sollen wir dir denn singen? Die sagen alle ihr Zeugnis. Das ist gar nicht so sehr schwer. Haben wir Glauben, den man sehen kann? Der Apostel Paulus nennt 12-mal in seinen Briefen die Begriffe Glaube und Liebe zusammen. Und immer steht der Glaube vorn und hinterher kommt die Liebe. Es gibt eine Stelle, da steht die Liebe vorn, da ist es aber schon ein viel längerer und komplizierterer Satz. Die Gefahr für uns ist, dass wir einen theoretischen Glauben haben. Dass wir zum Beispiel eine Überzeugung haben, die sich auf eine Zeit erstreckt, auf die wir im Übrigen überhaupt keinen Einfluss haben. Was ist denn das für ein Glaube? Wir haben auch oft Glauben für Dinge in anderen Ländern. Wenn da etwa ein Missionar in ein neues, schwieriges Gebiet eindringt, dann werden wir sagen, ich glaube schon, dass der Herr ihm auch da Frucht bringt. Und wenn wir dann fragen würden, lieber Bruder, wie ist es denn mit deiner Schwester, die schon seit 20 Jahren vom Weg des Glaubens ab ist, hast du da auch noch Hoffnung? Dann auf einmal wird er ganz kleinlaut. Die Gefahr besteht, dass wir einen theoretischen Glauben haben. Der Herr Jesus fordert Glauben von uns. Und da will ich auf zwei Stellen hinweisen, die unterschiedlicher Art sind. In Johannes 14, Vers 1 steht ein Wort, über das ich immer wieder staunen muss. Da heißt es, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Das hat noch nie ein anderer Mensch gesagt. Weder Abraham noch Jesaja noch David noch irgendein Religionsstifter hat solch einen Satz gesprochen. Und das zweite Wort, in dem der Herr Glauben fordert, das ich ausgesucht habe, steht in Lukas 24, der Herr Jesus im Gespräch mit den Emmaus-Jüngern. Und da sagt er, Vers 25, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Der Herr erwartet also einmal, dass wir an ihn glauben. Dann erwartet er von seinen Jüngern, dass sie alles glauben, was die Propheten geredet haben. Und zwischen den beiden Dingen ist ein ganz großer Unterschied. Fiel mir einmal bei folgender Gelegenheit auf. Eine Jugendgruppe machte eine 3- oder 4-tägige Tagung in einer Jugendherberge. Und für den Samstagnachmittag hatten sie mich eingeladen, ich sollte Fragen, die aufgekommen waren, an dem Samstag beantworten. Von 3 bis 6 habe ich das versucht, so gut ich konnte. Dann haben wir zu Abend gegessen, um 8 sollte es weitergehen. Von 7 bis 8 musizierten aber die Jugendlichen schon in dem Raum und es waren noch andere Gruppen in der Jugendherberge. Die kamen dann dazu und fragten, können wir zuhören? Und sofort kam der Gedanke, sehr vernünftig, wir werden jetzt unseren Plan ändern, heute Abend das Evangelium verkündigen. Mal hier, mal da, sagte einer etwas. Und dann auf einmal sagte einer von den Fremden, ja, das glaube ich aber nicht. Und schon kam die Antwort, aber das musst du glauben, das steht in der Bibel. Dann sagte er, ich glaube doch nicht an die Bibel. Damit können wir auch nicht anfangen. Der Herr Jesus hat nicht zu den Ungläubigen gesagt, glaubet an die Bibel. Denen hat er gesagt, glaubet an mich. Und denen hat er gesagt, kommet her zu mir. Und die, die zu ihm gekommen sind, die sollen an die Bibel glauben und die werden auch an die Bibel glauben. Denn der Herr hat einmal die Bibel bestätigt, gerade einige der schwierigsten Stellen hat er bestätigt. Denken wir einmal an Jona. Er hat ganz klar gesagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Er hat Jona 100%ig bestätigt. Er hat das Wort Gottes bestätigt und sein ganzes Verhalten passt in den Geist und in die Gedanken des Wortes Gottes. Jetzt wollen wir uns einmal die Frage stellen, wie kann ich denn meinen Glauben stärken? Kann ich ihn dadurch stärken, dass ich um Glauben bitte? Wir haben es bei dieser Frage sehr leicht, denn die Jünger sind zum Herrn gekommen. Sie haben ihn gebeten, den Glauben zu stärken. Wir lesen das in Lukas 17 und wir wollen das einmal aufschlagen. Lukas 17, Vers 5 an. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, vermehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch, der einen Knecht hat, welcher pflügt oder weidet, wird zu ihm, wenn er vom Felde hereinkommt, sagen, komm, lege dich alsbald zu Tische. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich habe schon einige Male bei dem Auslegen dieses Textes gehört, auf wie wunderbare Weise stärkt doch der Herr den Glauben der Jünger. Nach meiner Ansicht stärkt er ihn überhaupt nicht. Er sagt ihnen nur, wie schön das wäre. Ich will es an einem weltlichen Beispiel zeigen oder zu zeigen versuchen. Nehmen wir an, da ist ein junger Mann, er hat einen sehr reichen Vater. Und jetzt geht er eines Tages in das vornehme Privatbüro und sagt, Vater, ich habe da gestern im Handelsblatt gelesen, dein Unternehmen hat ja sagenhafte Gewinne gemacht. Du könntest mal 2-3 Millionen springen lassen, dann hätte ich auch etwas mehr von meinem Leben. Jetzt wird der Vater sagen, das könnte ich mir denken, dass dir das gefiel. 2-3 Millionen, du kaufst dir den teuersten Sportwagen, Weltreise, nur noch die vornehmsten Hotels, doch, wäre gar nicht schlecht. Davon hätte der Junge noch keinen Pfennig. Der Vater hätte nur gesagt, wie schön das ist. Und der Herr hat auch nur gesagt, wie schön das wäre, wenn sie Glauben hätten. Ja, sagt er, wenn ihr den hättet, dann könntet ihr zu dem Baum sagen, ab ins Meer, alles liefe. Oder einfacher ausgedrückt, ihr hättet Zugang zur Macht Gottes. Und die kann ich mir nicht so holen. Stellen wir einmal vor, da wäre ein junger Angestellter in einem Unternehmen. Er sagt, er wollte einen Chef sprechen. Käme herein, was wollen Sie denn? Ja, ich hätte gern Prokura. Ja, warum das denn? Ich möchte gern über das Vermögen verfügen können. Ah, so geht das nicht. Hier sind aber einige Herren, die haben doch Prokura. Dann wird der Chef seine Schwierigkeiten haben, anzuhalten. Also so geht das nicht. Man kann nicht kommen und sagen, Herr, gib mir das alles. Der Glaube, der muss wachsen, der muss verdient werden. Wir müssen so sein, dass Gott ihn uns anvertrauen kann. Aber auf die einfache Weise, Herr, vermehre uns den Glauben. So geht's nicht. Sollen wir denn keinen haben? Doch, doch, unbedingt. Auch dazu zwei Worte. Markus 4, Vers 40. Da hat der Herr den Sturm gestillt und dann heißt es, es ward eine große Stille und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und dann Markus 16, Vers 14. Das war nach der Auferstehung. Nachher, als sie zu Tische lagen, offenbarte er sich den Elfen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Unser Herr erwartet ganz eindeutig Glauben. Und die härteste Stelle in dieser Beziehung ist sicherlich Matthäus 17, Vers 17. Da ist ein Vater mit seinem fallsüchtigen Jungen gekommen. Der Herr war auf dem Berge der Verklärung. Als er zurückkommt, findet er ein großes Durcheinander. Da ist der kranke Junge, der enttäuschte Vater, die ohnmächtigen Jünger, die höhnenden Pharisäer. Und dann kommt der Herr hinzu, heilt den Jungen und sagt dann, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann euch ertragen? Jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, dass Glauben haben in den Fragen des Lebens das Allerschwierigste ist. Und da will ich drei Männer zitieren, die sicherlich anerkannte Größen waren. Der erste sei Oswald Chambers. Chambers, von ihm wird berichtet, er habe wiederholt gesagt, ich weigere mich, mir Sorgen zu machen. Und er hätte die Wörter, ich weigere mich, immer stark betont. Mithin war es doch auch seine Not, dass er sich immer noch Sorgen machte. Viel schöner hat es Tozer ausgedrückt. Der hat einmal geschrieben, ich habe mein langes Gesicht nicht von ungefähr. Ich bin ein geborener Pessimist. In der lichtesten Silberwolke, da sehe ich noch schwarze Flecken. Und dann sagt er, durch Gottes Güte habe ich diese Einstellung aber langsam überwinden können. Es gibt ja Menschen, die sind immer leicht zufrieden, die hoffen immer das Beste, die lassen alles immer drauf ankommen, die arbeiten nach dem Grundsatz, mach dir keine Sorgen, vielleicht passiert es gar nicht. Und dann gibt es andere, die sind immer ernst, zuverlässig, für die ist es viel, viel schwerer, ohne Sorgen zu sein. Und Tozer gehört wohl zu der sorgfältigen Gruppe und er sagt, ich habe es gelernt. Dann Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der hat eigentlich den interessantesten und wichtigsten Ausspruch getan. Wir wissen ja, dass Georg Müller ein großes Waisenhaus hatte. Am Schluss waren es 2000 Waisenkinder. Nebenbei hat er Hudson Taylor noch mächtig unterstützt. Und dass er sein Geld nur durch Gebet bekam. Und Gott hat ihn oft lange warten lassen. Dann hat er als alter Mann geschrieben, wenn ich auch immer wieder Gottes Hilfe erfahren habe, so muss ich zugeben, es war mir doch lieber, ich hatte das Geld schon, als dass ich noch darum beten musste. Das, glaube ich, können wir alle gut verstehen und das kann uns auch ein rechter Trost sein. Allerdings wollen wir daraus keine Krücken machen. Welchem Weg geht nun der Herr Jesus, um unseren Glauben zu stärken? Ich sagte schon, wir können nicht bei ihm anklopfen und sagen, stärke uns den Glauben. Und doch hat er vieles getan, um unseren Glauben zu stärken. Er argumentiert vom Charakter Gottes aus. Er erinnert uns an die Güte Gottes und an die Macht Gottes und von daher argumentiert er. Denken wir an Lukas 11, Vers 11, da sagt er, wer unter euch ist ein Vater, den sein Sohn um ein Brot bittet, er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Oder wenn er um einen Fisch bittet, er wird ihm doch nicht eine Schlange geben. Nun sitzen ja viele Väter hier in diesem Saal und jeder Einzelne kann uns bestätigen, dass die Aussage 100% richtig ist. Und nun stellt der Herr Jesus einen Vergleich an, erschrecken wir nicht, einen Vergleich zwischen dem irdischen Vater und dem himmlischen Vater und er sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist? Dann sagt er bei Matthäus, Gutes geben denen, die ihn bitten und in Lukas den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Das ist eine Argumentation, der kann man sich nicht entziehen. Und immer wieder ist es für uns beschämend, wenn wir uns Sorgen machen. Ich gebe ganz offen zu, ich mache mir auch manchmal Sorgen und ich weiß auch immer, dass es falsch ist. In englischen Büchern habe ich oft den Satz gelesen, Gott vergibt dir alles, bis auf deine Verzweiflung. Wenn ich einen solchen Satz finde, der mir zwar gefällt, der aber eben nicht in der Bibel steht, frage ich mich, ob es stimmt. Nun können wir Verzweiflung in etwa, nicht ganz, gleich Unglauben setzen. Verzweiflung tritt ja dann ein, wenn ich völlig unfähig bin, noch zu vertrauen. Und die Unfähigkeit zu vertrauen ist das, was Gott einfach nicht hinnimmt. Denken wir an Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wir wollen den Gedanken der Taufe einmal ausschalten. Der Vers spricht von der Taufe. Aber wir wollen uns jetzt einmal das ansehen, was er außerdem sagt. Dann bleibt doch übrig, wer da glaubet, der wird errettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dann heißt es also, dass Gott uns das Nichtglauben nicht verzeihen kann. Oder denken wir an Johannes 3, Vers 17. Es wäre sehr schön, wenn alle Christen wüssten, dass die große Weisheit nicht mit Vers 16 endet. Da folgt nämlich, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ganz eindeutig, das Nichtglauben bringt uns in die allergrößte Not. Das erwartet Gott, dass wir ihm glauben. Die Frage, ist der Vater weit gütiger als wir? Ungläubige Menschen haben mir schon darauf geantwortet, mit dem Vaterbegriff können sie mir überhaupt nicht kommen. Ich hatte einen Vater, der war so unfreundlich. Ach, liebe Geschwister, ich glaube, die ganz kleine Forderung, die der Herr gestellt hat, dass der Vater dem hungrigen Jungen, der um ein Brot bat, die hat auch dieser böse Vater, von dem mir so oft erzählt wird, erfüllt. Und wenn wir nur das erfüllen, dann sagt der Herr, dann messt doch einmal daran, ihr, die ihr böse seid. Er bestreitet ja gar nicht, dass irdische Väter sehr böse sein können. Ihr, die ihr böse seid, ihr gebt den Kindern gute Gaben. Wie viel mehr der Vater, der im Himmel ist. Ich fürchte, wir alle, ob es die Israeliten waren oder wir enttäuschen unserem Vater im Himmel oft aufs Tiefste. Ich will dazu ein Wort aus Jeremia 13 lesen. Jeremia 13, Vers 11. Denn wie der Gürtel sich an die Lenden eines Mannes anschließt, so habe ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich geschlossen, spricht der Herr, damit sie mir zum Volk und zum Namen und zum Ruhm und zum Schmuck seien. Aber sie haben nicht gehört. Das ist Gottes Wunsch. Wir sollen ihm zum Namen, zum Schmuck und zum Ruhm sein. Etwas ganz Gewaltiges. Wir sollen in einer Welt, in der Gott verachtet wird, ihn durch unser Vertrauen ehren. Jetzt wollen wir uns einmal einen anderen Begriff ansehen, der uns die Vorstellung Glauben etwas näher erklären kann. Wie die meisten von uns wissen werden, finden wir in den Evangelien zwei Menschen, denen der Herr bestätigt hat, dass sie großen Glauben hatten. Zwei. Und beide waren keine Israeliten. Eine war eine Frau. Wir lesen von ihr in Matthäus 15, die Syrophönizierin, der hat der Herr Jesus gesagt, O Weib, dein Glaube ist groß. Herrlich, wenn er das von einem sagen kann. Und der andere ist der Hauptmann, von dem wir in Matthäus 8 lesen, von Vers 5 an. Und von dem sagt der Herr, möglicherweise nicht zu ihm selbst, sondern zu seinen Begleitern, so großen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gesehen. Worin bestand der Glaube dieses Mannes? Er hatte den Herrn Jesus gebeten, zu ihm zu kommen, weil sein Knecht krank war. Und der Herr hatte gesagt, ich will kommen und ihn heilen. Jetzt sagt der Hauptmann, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Dabei dürfen wir davon ausgehen, wir wissen doch, wie es bei einer Besatzungsmacht aussieht, dass der Hauptmann, wie das die Regel ist, sich irgendein schönes Haus hatte beschlagnahmen lassen. Das Haus war schon in Ordnung, aber er sagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Und dann sagt er, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund, und dann begründet er das. Er sagt, denn auch ich bin ein Mensch unter Gewalt und habe unter mir Kriegsknechte. Und ich sage zu dem einen, geh, und er geht, zum anderen, komm, und er kommt, und zu meinem Diener, tu dies, und er tut's. Mehr hat der Mann nicht gesagt. Und darauf sagt der Herr, so großen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Worin bestand der große Glaube? Er hatte eine wunderbar richtige Auffassung, Vorstellung vom Herrn. Er selber war ein Hauptmann im römischen Heer. Im römischen Heer herrschte eine eiserne Disziplin. Wenn er zu einem Kriegsknecht sagte, komm, dann sagte der nicht, warum denn? Oder wenn er sagte, komm, sagte er auch nicht, hat doch wohl noch etwas Zeit. Der kam. Und wenn er einem anderen sagte, geh, die eine Silbe genügte, und der verschwand. Und nun sagte Herr Jesus, so bist du in der unsichtbaren Welt. Hier im römischen Heer, da befehle ich, in der unsichtbaren Welt befehlst du, bitte Herr, ein Wort und mein Knecht ist gesund. Richtige Vorstellung vom Herrn, wir können auch ergänzen, richtige Vorstellung von Gott, das ist Glaube. Jetzt müssen wir noch etwas anderes sehen, was sehr wichtig ist. Und das ist die Tatsache, dass Sünde Glauben hindert. Etwas ganz Wichtiges. Wir lesen dazu zunächst Markus 11, Vers 24. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget, und es wird euch werden. Und wenn ihr im Gebet dasteht, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemanden habt, auf dass auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Dann ein Wort, das vielleicht noch klarer ist, 1. Timotheus 1, Vers 19. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiefbruch gelitten haben. Also sehen wir, dass der Glaube in einer engen Verbindung steht mit unserem Gewissen, mit unserem Wandel. Wir können die Dinge so sehen. Es gibt da die theoretische Seite und die praktische Seite. Die theoretische Seite kann heißen Unglaube, dann heißt die Praxis Sünde. Die theoretische Seite kann Glaube, dann heißt die Praxis Heiligung. Das gehört ganz einfach zusammen. Ich kann nicht in der Überzeugung von der Gegenwart Gottes bewusst ein sündiges Leben führen. Das geht nicht. Erst wenn ich in meinem Herzen diesen Abstand von ihm genommen habe, dann wird das möglich. Das zeigt das Leben des Einzelnen wie das Leben von Völkern oder Bevölkerungen einer Stadt. Es ist immer wieder vorgekommen, dass ein junger Mann, der aus dem Elternhause kam und sich verleiten ließ zu einem sittenlosen Leben, seinen Glauben verlor. Wenn er auf anderem Gebiet irgendeine Vorstellung hatte, sagen wir mal, er war ein Rechtsradikaler und führte jetzt ein sittenloses Leben, lieber genauso rechtsradikal wie vorher. Oder denken wir, als Philosoph war ein starker Anhänger des Rationalismus, da konnte er machen, was er wollte, das wurde davon nicht beeinflusst. Aber wenn er sich von sündigen Freunden verleiten ließ, dann schwand plötzlich sein Glaube an den Herrn, sein Glaube an Gott, dann war es ihm nicht mehr möglich, an der Bibel festzuhalten. Und dasselbe haben wir auch bei größeren Gruppen gesehen. Es gibt Erweckungen, die zur Folge hatten, dass die Kneipen und die Bordelle geschlossen wurden, dass die Verbrechen nachließen. All das hat in früheren Zeiten der Glaube schon oft bewirkt. In Titus 3 spricht der Apostel Paulus von seinem Einst und Jetzt. Und wenn er das beschreibt, dann sieht man, das ist wie eine Spirale. Sünde und Glaube und Unglaube, da führt die Spirale nach unten. Und dann gibt es den anderen Weg, Glaube und Heiligkeit, und da führt der Weg immer nach oben. Eins müssen wir natürlich wissen. Es gehört unsere Willensentscheidung dazu. Von Barnabas lesen wir viel Gutes, aber nur ein Wort, das er gesprochen hat. Ich glaube, es steht in Apostelgeschichte 13 oder 14. Er ermahnte die Jünger mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Ja, da ist ein Herzensentschluss nötig. Und den finden wir bei Paulus. Der schreibt in 1. Korinther 9, Vers 27, ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber verwerflich werde. Das Leben eines Christen ist immer ein Leben strengster Disziplin, anders geht es gar nicht. Jetzt bei der Frage, was muss ich tun, um meinen Glauben zu stärken, will ich noch einmal auf Georg Müller zurückkommen. Georg Müller hat ja sein Waisenhaus nicht in erster Linie gegründet, um Waisenkindern zu helfen, obwohl sich um die in der Mitte des folgenden Jahrhunderts in England kein Mensch kümmerte. Er hat in erster Linie das getan, um seinen Brüdern und Schwestern zu zeigen, dass Gott Gebet erhört. Und in seinen Büchern hat er auch immer wieder versucht, ihnen zu zeigen, wie man seinen Glauben stärken kann. Und da gibt er folgende Regeln. Er sagt als erstes, sollte man das Wort Gottes fleißig und sorgfältig lesen. Das verhilft einem zu der rechten Vorstellung von Gott. Dann kommt der zweite Punkt, an keiner bewussten Sünde festhalten. Hier merken wir, geht es um den Herzensentschluss. Nun mag mancher sagen, aber ich halte ja gar nicht fest, ich will ja loskommen, ich komme aber nicht los. Ich habe schon oft gebetet und es bleibt doch alles beim Alten. Was kann ich tun? Da kann ich etwas aus Erfahrung sagen, die allerdings nicht stark bestätigt ist, aber einige Male habe ich es erfahren. Wenn es um eine wichtige Sache geht, dann darf man Gott nur um eins bitten. Ich kann nicht mein Anliegen in ein ganz langes Gebet einkleiden und er kann sich das dann noch raussuchen. Und denken wir einmal an die Menschen, die zu Herrn Jesus kamen. Die kamen ja in eine echte Not. Die hatten ein wirkliches Problem und die kamen immer nur mit einer Bitte. Herr, meine Tochter liegt im Sterben. Herr, mein Knecht wird schwer gequält. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Ich weiß keinen einzigen Fall, wo sie mit zwei Bitten kamen. Nun wird ja keiner behaupten, die hätten außerdem keine Schwierigkeiten gehabt. Die hatten noch eine ganze Menge. Aber die hatten ein Anliegen. Und das war das Zentrale. Und das brachten sie. Und wenn wir so weit sind, dass da eine Frage ist, die uns Not macht, dann bringen wir die in der rechten Weise. Leider ist uns die Frage der Überwindung der Sünde nicht immer eine so wichtige, dass wir mit ihr allein kommen. Nun fügt Georg Müller noch einen letzten Gedanken hinzu, und der heißt, wenn du Gott um Hilfe bittest und ihn gebeten hast, darfst du nicht mehr versuchen, dir selbst einen Ausweg zu machen. Das ist nicht einfacher. Nicht einfach. Wenn man sich einmal an Gott gewandt hat, dann darf man nicht versuchen, die Frage auch noch anders auf menschlichem Wege zu lösen. Und dann hat Georg Müller den Satz gesprochen, dass er wurde oft gefragt, was passiert, wenn Gott dir nicht hilft. Er hat ja 2000 Waisenkinder. Und man kann sich vorstellen, wie viel an Lebensmitteln da jeden Morgen sein musste. Und immer wieder wurde er gefragt, was passiert, wenn Gott dir nicht hilft? Und dann hat er gesagt, solange ich an keiner Sünde festhalte, ist es unmöglich, dass Gott mir nicht hilft. Und dann muss ich an ein Wort von Bultmann erinnern, der bekannte Theologe, der hat gesagt, dass Gott in unser Leben eingreift, ist das Unmögliche. Und Georg Müller sagt, dass Gott mir nicht hilft, das ist unmöglich. Wir können Gott mit nichts so sehr ehren wie mit unserem Glauben. Das andere, das wir tun, das sind alles die berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Es ist wunderbar, wenn wir versuchen, bedrängten Menschen zu helfen. Alle Versammlungen sammeln für Rumänien. Zurzeit ist die Möglichkeit, etwas hinzuschaffen, sehr begrenzt und in vielen Orten liegt Geld auf Halde, weil es nicht abgeliefert werden kann. Und wenn wir es hinkommen, es ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. All die Dinge lösen die Probleme nicht. Das Wichtigste ist, dass wir Gott vertrauen. Und das ist eine Sache, die geht nur auf dem Wege der innigen Gemeinschaft zu ihm. Und die wird auch nur etwas werden, wenn sie uns wirklich ein echtes Anliegen ist. Ich habe versucht, aus dem Alten Testament herauszufinden, ob Glaube auf Erfahrung beruht, und bin da gar nicht recht weitergekommen. Glaube beruht im Wesentlichen auf dem, was Gott uns schenkt. Denken wir einmal an das wunderbare Bekenntnis, das Petrus spricht, Matthäus 16, Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr sagt ihm ganz glatt dazu, Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber jetzt gehe ich wieder von dem kleinen Jungen aus, der zu seinem Vater kommt und ihn um ein Brot bittet. Er kriegt, was er bittet. Worum bitten wir? Das sollten wir uns einmal vor Augen halten. Was ist unsere tiefste Bitte an unseren Herrn? Wenn wir in Not sind, dann wissen wir es alle. Es gibt aber sicher auch viele hier, die keine direkte Not haben, die keinen im Krankenhaus haben, und so fort. Was ist deine innigste Bitte? Möchtest du Gott wohlgefällig leben, ein heiliges Leben führen? Das sollten wir uns fragen. Unsere eigentliche Bitte, die erfüllt er. Dass er nicht all die am Rande gleich mit hineinfasst, das sollten wir verstehen. Und darum sollten wir uns fragen, was ist denn mein echtes Anliegen, wenn ich meinem Vater im Himmel nahe.